So, liebe Geschwister, wollen wir noch zu Beginn beten. Lieber himmlischer Vater, danke, dass du uns versorgst, äußerlich, aber auch innerlich. Und dass wir davon leben, dass wir Begegnungen mit dir haben. Begegnungen mit dir, Herr Jesus Christus, die uns durch den Alltag tragen. So wie wir es vorhin gehört haben, wenn ich Freude habe, dann kann ich anders von dir erzählen. Lass du uns doch dieses Feuer in uns brennen, das Feuer aus der Gemeinschaft und Liebe mit dir. Amen. Ja, so zu Beginn der Predigt eine kleine fiktive Geschichte. Geschichten prägen sich ja besser ein. Und nehmen wir an, es klingelt bei euch. Und über die Sprechanlage melde ich mich und frage, wer ist denn da unten? Ich bin's. Und das kam so eindrücklich und so klar, dass ich unwillkürlich auf den Türöffner gedrückt habe. Da kommt die Person rauf, die Treppe. Stellt sich mir gegenüber hin und sagt, ich bin's. Gedanken fliegen mir durch den Kopf. Das Ich bin's ruft mir verschiedene Gedankenverbindungen hervor. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Verdutzt sage ich, komm herein und biete ihm Kaffee oder Tee an, was er möchte. Und er sagt, nein, ich habe dir etwas mitgebracht. Verdutzt schiebe ich die leere Tasse zur Seite, die brauche ich nicht mehr. Und dann sagt der Gast zu mir, du, hol mal deine Bibel. Klar, die liegt auf dem Nachtkästchen von der stillen Zeit, wie sie es gehört, hol ich herbei. Ich habe sie ja ordnungsgemäß dort liegen gelassen. Schlag mal den Philipperbrief auf, Kapitel 2, ab Vers 12 und fange an zu lesen. Moment mal, woher weiß er ja den Predigtext? Der gehört doch gar nicht zu unserer Gemeinde. Mir kommt das alles ein bisschen seltsam vor. Aber gehorsam lese ich diesen Text und wir haben ihn mit auf unserem Zettel. Also, meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm an dem Tage Christi, so dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Und wenn ich auch geopfert werde bei den Opfern und Gottesdiensten eures Glaubens, so freue ich mich und freut mich mit euch allen. Darüber sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen. Hast du den Text verstanden? Fragt die Person, die mir gegenüber sitzt. Frage ich euch, habt ihr den Text verstanden? Hast du verstanden, Volkmar, Gabi, Berno? Es kann auch euren Namen sein. Hast du verstanden, was Jesus dir durch diesen Text sagen will? Indem er Paulus beauftragt, uns diese Worte zu schreiben? Ich meine nicht verstanden mit dem Kopf. Gelesen haben wir es, die Worte kennen wir. Haben wir es mit dem Herzen verstanden, mit unserem Gemüt, mit unserem Leben? Stell dir doch das einmal innerlich so vor. Jesus Christus sitzt dir gegenüber, so wie wir es jetzt in der Geschichte gehört haben, beim Bibellesen. Direkt gegenüber, schaut dich an. Weißt du, was ich dir sagen will mit diesem Text? So fragt er uns. Gott ist gegenwärtig, auch in deinem Leben, auch in meinem Leben. Und dort, wo wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, ist Gott gegenwärtig. Und wenn ich das mir bewusst mache, dass Gott gegenwärtig ist, dann wird meine stille Zeit nicht zu einer Pflichtübung, sondern zu einer Begegnung mit unserem Herrn, den ich liebe. Und wenn Jesus diese Worte mir persönlich sagt, dann lass uns mal die ersten Verse nochmal in einer anderen Weise lesen. Also, mein lieber Volkmar, und setz eure Namen ein. Wie du alle Zeit gehorsam gewesen bist, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffe, dass du selig wirst mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es doch, der in dir wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und folg mal, tu alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit du ohne Tadel und lauter bist, ein Kind Gottes ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen, verkehrtem Geschlecht, unter dem du scheinst als Licht in der Welt, dadurch, dass du festhältst am Wort des Lebens. Okay, wenn wir das jetzt so mal uns vorstellen, jetzt sitzt Jesus uns gegenüber und ich lese es jetzt in dieser Form, wie ich alle Zeit gehorsam gewesen bin, nicht nur allein in der Gegenwart von anderen Menschen, sondern auch da, wenn keiner zuguckt. Und wir wissen, Jesus kennt uns, er schaut uns ins Herz. Kriegen wir nicht einen roten Kopf? Gehorsam, alle Zeit. Boah, das ist ein schön starker Tabak, den der Paulus hier den Philippern sagt. Ne? Gott ist gegenwärtig, auch in unserem Leben. Lebe ich so, dass dieser Gehorsam sichtbar wird? Und was erdreistet sich der Paulus hier gegenüber den Philippern? Dass er sie kontrolliert. Ne? Ist interessant, dass du gehorsam gewesen bist, Volkmar. Wenn das jemand so zu mir sagt, du, schau mal, was hast du in deinem Leben so gemacht? Jetzt ist die Frage an uns. Haben wir solche Paulusse in unserem Leben? Das wäre auf der Rückseite so die erste Frage, der erste Impuls. Diese Impulse, die dort sind, sollen uns nicht in Anklage stellen. Nicht, dass jemand sagt, oh, jetzt mache ich einen neuen Druckpunkt. Nein, nein, darum geht es nicht. Es ist für mich ganz persönlich gedacht, so eine Checkliste. Wo stehe ich geistlich eigentlich? Habe ich einen Paulus in meinem Leben, der mich fragt, wie geht es dir geistlich? Wer ist für dich verantwortlich? Vor wem würdest du dich verantworten? Wer darf dich auch mal in Frage stellen? Wer ist diese prägende Persönlichkeit in deinem Leben? Welche Namen fallen dir dazu eigentlich ein? Jetzt könnte man sich Notizen da reinsetzen. Wir machen nicht diese Hausaufgabe hier. Dürft ihr zu Hause machen. Wem lege ich geistlich Rechenschaft ab? Habe ich da jemanden? Oder lebe ich einfach so lustig in den Tag rein? Und ich lege mir ja selbst, und das kennen wir alle durch die Bank, genügend Ausreden zurecht, wenn etwas nicht läuft. Wer darf bei mir nachfragen, ob ich noch in der Spur bin oder nicht neben der Spur laufe? Ist mein geistliches Leben in Ordnung? Okay. Hast du einen Vater, eine Mutter in Christo, einen Bruder, eine Schwester, der dich so begleitet? Wenn das nicht der Fall ist, bitten wir doch Gott darum, dass der Herr Jesus uns jemanden zur Seite stellt, der uns auch mal nachprüfend mit uns ein Gespräch führt. Und ein anderer Gedanke ist in Vers 12 noch drin. Allein in meiner Gegenwart, sondern auch vielmehr in meiner Abwesenheit. Wie ist mein geistliches Leben?
Äußerlich, schön und gut, sind wir so christliche Scheibenwischer, nach vorne gerade noch alles blank, hinten alles beschlagen. Wenn keiner zuschaut, wie geht es dir bei diesen Worten? Alle Zeit gehorsam. Schon provokant, ne? Und jetzt sitzt Jesus dir gegenüber. Mein Leben, mein Dienst, mein Hobby, meine Freizeit, was ist geistlicher Lebensstil? Um den geht es hier im Vers 12, um einen geistlichen Lebensstil. Ist er durchgängig mit Gehorsam in der Gemeinschaft mit Jesus? Oder entspricht er mir einem Morsezeichen mit vielen Lücken drin? Wie gehen wir um mit dem Psalm 139? Ist er für mich bedrohlich oder bereitet er mir Freude? Ich lese mal den Anfang von 139 vor. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst all meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Schön, wie David hier von Gott berichtet, der allgegenwärtig ist, der wirklich in seinem Alltag präsent ist, der da ist. Der einfach mit ihm unterwegs ist, mit dir unterwegs ist, mit mir. Wenn ich eher diesen Text als Bedrohung empfinde, dann sollte ich nochmal in die geistliche Revision gehen. Denn er ist nicht bedrohlich gemeint, sondern väterlich, liebevoll. Also mein Lieber, wie du alle Zeit gehorsam gewesen bist, und wenn nicht, darfst du jetzt beichten, bei mir, bei Jesus, bei dem Bruder, bei der Schwester, die wir zur Seite gestellt bekommen haben. Liebevoll väterliche Begleitung. Sicherheit und Geborgenheit erfahre ich dort in meinem Leben, wo ich mit Jesus unterwegs bin. Wie ist mein Jesus-Verhältnis? Ja, und dann geht es auch weiter hier. Es geht um das Schaffen, um das Wirken, um das Wollen, um das Vollbringen. Was treibt hier die Philipper an, dass sie alles ohne Murren und Zweifel tun sollen? Was treibt sie an? Was treibt uns an? Vers 13 redet hier vom Wollen und vom Wirken. Und jetzt haben wir einen Spannungsbogen. Das merkt ihr ja selber, der Text. Da stellt Paulus hier zwei Aussagen gegenüber, die sind sich fast, boah, das beißt sich. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Und Gott ist es, der in uns alles wirkt. Also, wenn ich etwas nicht geschafft habe, wer ist schuld? Gott, ist ganz klar. Der hat in mir nicht das Wollen und Vollbringen gewirkt. Prima, ich bin aus dem Schneider. Pustekuchen, ne? Wenn Jesus uns gegenüber säße, und wir uns das einmal nur vorstellen, dann merken wir, da habe ich keine Ausreden mehr. Wie hat aber Paulus das dann hier gemeint? Nehmt es ernst, eure Alltagsgestaltung. Nicht unter Zwang. Wenn wir jetzt vorhin gesehen haben, es geht um ein Liebesverhältnis zwischen Jesus und mir, dann möchte ich gerne, wie auch kleine Kinder, große dürfen es auch, ihren Eltern eine Freude machen wollen. Nicht aus Zwang heraus, sondern weil ich es will. Ich will der Mama, dem Papa eine Freude machen. Ich nehme es ernst. Und mit welcher Ernsthaftigkeit manchmal die Kinder dabei sind, das Bild zu malen oder was anderes zu basteln. Und das ist damit auch gemeint, mit Ernsthaftigkeit dahinter. Will ich Jesus so eine Freude machen? Dann darf ich ihn bitten, hilf mir, ich schaffe es ja gar nicht. Dann kommt das Wollen und Vollbringen. Also Paulus hat es ganz bewusst hier so nebeneinander gestellt, weil es gehört zusammen. Es gibt so ein altes Wort, das heißt Glaubensgehorsam. Das gehört zusammen. Glaube, allein aus der Gnade bin ich gerettet worden. Und doch gehört ein Gehorsam dazu. Dass wir nicht eine billige Gnade aus dem machen, sondern einfach schauen. Aus Liebe will ich dabei sein. Glaubens, Gehorsam. Keine Ausreden suchen. Das ist halt so. Gott bewirkt den Wunsch in uns, dass wir ihm folgen wollen. Aber das macht er nicht gegen meinen Willen. Will ich, Jesus, dass du den Wunsch in mir wecken kannst? Er zwingt uns nicht, er lädt uns ein. Übrigens eine gute Sache auch für uns, wenn wir mit anderen reden. Er zwingt keinen, wir haben keinen zu zwingen. Wir dürfen einladen, einladen zu Jesus, der uns liebt. Die Bibel macht klar, dass es nicht ohne unseren Willen, ohne unser Wünschen geht. Die Frage, die sich hier uns stellt, und auf mich, welche Wünsche hege ich in meinem Leben? Was ist mein Wollen, mein Vollbringen? Welche Wünsche? Was hege ich in meinem Herzen? Du in deinem, ich in meinem. Jesus handelt nicht gegen unseren Willen. Und damit wären wir bei dem Frage C letztendlich, welche Wünsche sind. Und dann müssen wir jetzt unsere Hausaufgabe machen. Welche Wünsche treiben mich innerlich an? Was bewegt mich innerlich? Einfach so in das Licht stellen. Nicht als ein Druckmittel, um zu sagen, jetzt muss ich. Nein, Herr Jesus, leuchte du in mein Herz hinein. Schau mal hinein, wo ist mein Wünschen, wo ist mein Wollen? Was kommen da alles für Dinge hinein? Ist mein Glauben dir wirklich aus Liebe heraus gehorsam? Ist das der Grundton meines Lebens? Wie ernsthaft, wie klar folge ich dir eigentlich? Mit Furcht und Zittern oder mit Ehrfurcht, könnte man auch sagen. Und Jesus würde uns fragen, folg mal, hast du eigentlich Angst, dass du etwas verpasst, wenn du mir ganz gehörst? Wenn mein Wollen, wenn dein Wollen und dein Wünschen auf mich ausgerichtet bist? Hast du Angst, dass du dann zu kurz kommst? Also, Herr Jesus, hilf mir. Nimm mir die Angst, dass ich was verpasse, wenn ich mit dir gehe. Nimm mir die Angst, dass ich Angst habe, ich komme zu kurz in diesem Leben, wenn ich auf dich schaue. Wir sollen nach der Bergpredigt ja ihn an die erste Stelle setzen und dann will er uns alles geben, was wir brauchen. Glaubst du das oder weißt du das nur mit dem Kopf? Oder wird das zu einem Herzenswissen? Ja, du weißt, was ich brauche. Ich glaube dir, ich vertraue dir. Mit einem fröhlichen Herzen, weil ich weiß, du lässt mich nicht hängen. Ein nächster Gedankenkreis, der jetzt hier auch drin ist, gleich im Vers 12, wir werden heute mit der Predigt nicht fertig werden, obwohl der Albi mir anderthalb Stunden Zeit gegeben hat hier. Also, wie sagt Paulus hier, die Philipper, wie redet er die an? Also, meine Lieben, welche Lieben kennen wir denn? Wie wertvoll sind dir deine Geschwister in der Gemeinde? Das geht ja hier um die Gemeinde, die Paulus anschreibt. Und ob die alle lieb waren in Philippi, weiß ich auch nicht. Er bezeichnet sie ihr, meine lieben Geschwister in der Gemeinde. Und sage mir, wen liebst du? Wer ist hier in der Gemeinde, den du gerne magst? Das ist ja gar kein Problem. Die lieben wir. Paulus hat aber nicht nur Leute gehabt, die er gerne mochte in der Gemeinde. Und redet alle an, meine Lieben, um Jesu Willen jeden zu lieben, der hier in der Gemeinde ist. Nicht nur ein Gefühlsausbruch, wenn er mir sympathisch ist, sondern beständig dranbleiben. Das meint das Wort Liebe. Nicht nur eine vorübergehende Auffassung, boah, jetzt ist dieser gerade toll, jetzt hat er mir einen Keks geschenkt, der weiße Volk, man isst gerne Kekse, jetzt mag er mich bestimmt, jawohl, für 3 Minuten, bis ich es geschluckt habe. Nein, beständig in der Liebe bleiben. Dranbleiben, auch dann, wenn es schwierig wird mit dem Kameraden. Welche Geschwister in der Gemeinde machen dir Mühe? Liebet einander. Die Liebe untereinander ist der Zusammenhalt in der Gemeinde. Und eine Gemeinde ist nur so gut und so klar und so leuchtend, wie die Liebe praktiziert wird unter uns. Und jetzt könnten wir einige Bibelstellen aufschlagen. 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Lest es mal zu Hause komplett durch. 1. Johannes 4. Oder dann den Johannesevangelium, sagt Jesus ja, dass wir daran erkannt werden, dass wir einander beißen und kratzen. Ne? Nein, dass wir Liebe haben. Und diese Liebe ein Erkennungszeichen ist. Kein Dienst vor Augen. Sondern auch dann, wenn keiner zuschaut, wenn der andere nicht zuhört, über den ich gerade ablästern will. Nein, Herzensangelegenheit. Wen liebst du? Wenn du Jesus liebst, das sagt der Johannesbrief auch ganz deutlich, dann liebe ich auch den, der den Vater liebt, genau wie ich. Wer sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist ein Lügner, so sagt der Johannesbrief. Wie ist dein Verhältnis zur Gemeinde, zu den Geschwistern? Können wir auch fröhlich und freimütig, wie es der Paulus hier sagt, auch zu den bisschen seltsamen Geschwistern, meine Lieben. Schön. Also, meine Lieben, wie ihr alle Zeit wisst. Ja, und dann geht es hier noch in unserem Text weiter. Vers 13 sagt es so schön. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides. Das Wollen und das Vollbringen nach meinem Wohlgefallen. Ne? Nein, nach seinem Wohlgefallen. Das ist auch so nochmal. Ne? Das wäre der Punkt E auf der anderen Seite. Welches Ziel hat dein Leben? Das Wohlgefallen des Vaters. Was gefällt dem Vater? Was gefällt der Mutter? Das fragen ja Kinder auch öfters, ne? Wenn sie ihnen eine Freude machen wollen. Wollen wir Jesus eine Freude machen? Wollen wir dem Vater im Himmel eine Freude machen? Nicht aus Zwang, aus Druck, sondern weil ich sie lieb habe, machen die Kinder das. Und wir sind Kinder Gottes. Unser Vater im Himmel. Will ich ihn so ehren, dass ich eine Freude mache, weil ich ihn liebe, aus Begeisterung. Herr Jesus, ich gehöre zu dir. Danke, dass ich durch dich Kind Gottes werden durfte. Habe ich diesen Wunsch? Habe ich dieses Ziel, dieses Verlangen in mir? Stell dir dieses Tischgespräch wieder vor, wie vorhin in der Geschichte. Jesus sitzt uns gegenüber und fragt uns, willst du nach meinem Wohlgefallen leben, Volkmar? Wie sieht das praktisch aus? Was haben wir bisher dazu gehört? Liebe untereinander hat was mit Zeit zu tun. Und damit sind wir bei dem nächsten Punkt. Womit fülle ich meine Zeit, mein Leben, mein Feierabend? Wissen wir alle, wenn zwei verliebt sind, die verbringen viel Zeit miteinander. Dann gab es noch zu meiner Jugendzeit noch diese schönen Bändle mit WWJD. Was würde Jesus tun? Was würde Jesus dazu sagen? Habe ich Jesus lieb? Will ich so lieben, dass es ihm gefällt? Möchte ich, dass er Freude an mir hat? Was heißt uns Jesus? Jesus sagt, gehe hin, mach's dir bequem, schau Fernsehen, trink Bier. Nein, kehrt hinaus in eine Welt, sagt er uns. Klar, darf ich mir auch mal entspannen und mich dran freuen. Aber welche Aktivitäten stehen dem Auftrag? Dem Liebesauftrag Gottes in diese Welt hinein. Im Weg, wo bin ich kontraproduktiv? Wo beschäftige ich mich mit Dingen, die mir das geistliche Leben verdunkeln, statt erhellen? Was kann ich tun, damit Jesus in meinem Leben eigentlich sichtbar wird? Ihr habt ja Platz zum Schreiben. Wenn er nicht langt, nehmt den Zettel noch zu Hause dazu. Was könnte ich tun, dass Jesus in meinem Leben sichtbar wird? Nicht aus dem Muss heraus. Das muss ich einfach nochmal sagen, dass man nicht meint, oh, jetzt kommt neue. Nein, nein, nein. Weil ich Jesus lieb habe. Ich will mit ihm Gemeinschaft haben.
Ich will ihm, der mir gegenüber ist, der sogar in mir Wohnung gemacht hat, dem will ich Raum geben zum Entfalten sich, weil ich mich an ihm freue. Jesus, dir nachfolgen, das umfasst mein ganzes Leben. Also keine Forderung, sondern ein Willensentschluss von mir, ein Wollen, ein Hilf mir, das zu vollbringen, Herr Jesus. Ich bin zu schwach, ich alleine kann es nicht. Aber du weißt, ich will es. Wirklich von Herzen, ich möchte mit dir gehen. Das ist mein Wunsch. Darum ist es in meinem Herzen bestellt, darum, dass ich dir gefalle. Sehnsucht nach Jesus. Tolle Sache. Ja, und wenn wir das so uns vor Augen halten, Sehnsucht nach Jesus, dann haben wir eine Typanalyse zu machen für uns. Das wäre der Punkt G. Was für ein Typ Jünger bist du denn eigentlich? Was für ein Typ Christ bist du eigentlich? Jesus, dir gehört mein Leben. Singen wir so schön das Lied, ne? Und Jesus, dir gehört mein Leben. In Teilzeit arbeiten, ne? Tolle Sache. Den Rest habe ich da frei zur Verfügung. Ich habe Feierabend von Jesus. Tolle Sache. Wer so denkt, hat irgendwo geistlichen Knacks. Was für ein Typ Jünger bin ich eigentlich? Ein Hobbychrist? Über die Zeit ab und Lust und Liebe gehe ich in den Keller und bastel was. Oder bin ich ein Vollzeitchrist? Tue ich gelegentlich etwas, was Gott gefällt? Oder lebe ich, was Gott gefällt? Tue ich etwas zur Verherrlichung Gottes? Oder bin ich etwas zur Verherrlichung Gottes? Persönliche Frage, wo stehe ich eigentlich? Für mich selbst die Typenanalyse. Und wir merken, wie es manchmal verschwimmend ist, auch in unserem Leben. Es ist ja nicht so ganz klar, dass jetzt, ich bin immer auf der Seite. Nein, nein, wir müssen aufpassen. Wie oft tue ich etwas für Gott, damit sein Name groß wird? Oder bin ich etwas zur Verherrlichung Gottes? Tue ich nur etwas oder bin ich's? Lebe ich von ganzem Herzen? Wie sagt Jesus einmal? Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all meiner Kraft. Herr Jesus, ich gehöre dir. Danke dafür. Ich schaffe es ja alleine gar nicht. Das merken wir ja alle selber. Und dann tut es mir ja auch manchmal leid und weh. Und das ist auch schön, wenn wir dann diese Punkte erleben in unserem Leben, dass mir etwas leid tut, weil ich Jesus nicht gefallen habe. Dann darf ich zu ihm gehen. Das ist eine schöne Sache. Jesus sitzt dir gegenüber in deiner stillen Zeit, in deiner Gebetszeit. Schau dich an und sagt, darf ich dich einladen? Volkmar, Elke, Peter, darf ich dich einladen zu einem Leben, das seinen Sinn erfüllt? Oder hast du Angst, dass du was verpasst? Ich will, dass dein Leben gelingt, dass es Erfüllung findet, indem es das ist, wozu es geschaffen ist, etwas zur Ehre Gottes. Also mein Wollen, mein Begehren, mein Wünschen. Ziel, sein Wohlgefallen. Leider sieht es bei uns im Leben manchmal aus, mein Wohlgefallen, nicht sein Wohlgefallen. Bin ich etwas zu seinem Wohlgefallen oder zu meinem Wohlgefallen? Tue ich etwas für ihn oder bin ich etwas für ihn? Ist mein ganzes Wesen so. Wer sitzt auf dem Thron meines Lebens? Das ist so ein bisschen so dieser Herrschaftsanspruch, den Jesus ja auch stellt. Darf ich Jesus fragen, was in meinem Leben geschieht, weil er auf dem Thron sitzt? Oder muss Jesus mich fragen, Volkmar, ich wollte eigentlich, dass du das und das tust. Darf ich das in deinem Leben tun? Moment mal, Freunde, merkt ihr was? Einmal sitzt Jesus auf dem Thron des Lebens, einmal sitze ich auf dem Thron. Einmal muss Jesus mich fragen, ob ich endlich etwas tue in seinem Auftrag. Und das andere Mal tue ich etwas, weil er auf dem Thron sitzt und mir es sagt. Wer sitzt auf dem Thron, auf dem Herrschaftssaal in deinem Leben? Darf Jesus selbstverständlich bestimmen, weil er der Herr ist? Was, wer, wie in meinem Leben geschieht? Oder muss Jesus bei mir anfragen, was ich bereit bin für ihn zu tun, zu lassen? Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Oder ich entscheide, wie ich Jesus folge. Das ist nur ein Unterschied, ne? Ich bin entschieden zu folgen Jesus oder ich entscheide, wie ich Jesus folge. Das wird so in diesen ersten zwei Versen deutlich. Zu vielen weiter kommen wir heute gar nicht mehr. Wer hat das letzte Wort in deinem Leben? Das ist so die Frage hier letztendlich. Wer hat das letzte Wort im Thronsaal deines Herzens? Jesus sagt, ich bin da, um dir zu helfen, den Sinn deines Lebens zu finden, indem du das bejahst und tust, was dem Vater im Himmel dir zugedacht hat, dass du mit deinem Leben Gott ehrst. Es ist nicht mein Leben, sondern sein Leben, das er mir gegeben hat. Und Jesus sagt, dazu habe ich dich erlöst und erkauft, damit du versöhnt bist mit dem Vater, damit du ein Kind Gottes geworden bist. Und Jesus fragt, willst du mir ganz angehören? Dann sag doch ja. Und so ist es ja auch bei jeder Abendmahlsfeier. Es ist ja letztendlich eine Bestätigung, das Annehmen dieses Geschehens, dieser Versöhnung auf Golgatha, dass Jesus mich erkauft hat, nicht mit ein paar Goldbarren, sondern mit seinem eigenen Leben, mit seinem eigenen Blut. Und wenn ich das Recht umsetze, dann gehöre ich nicht mehr mir selbst. Und wenn ich beim Abendmahl sein Sterben für mich annehme, merken wir etwas, dann gehört mein Leben ihm. Er hat mich erkauft, ich gehöre ihm. Und so dürfen wir den Schlusston, auch der im Vers 18 noch betont wird und 17 hier, nicht überhören. Über was freust du dich? Kannst du dir vorstellen, dass der Glaubensgehorsam in dir Freude bereitet. Und jetzt haben wir einen Punkt, dass wir einfach aus aller Zwängigkeit herauskommen. Freude an Jesus. Freude an seiner Erlösung. So dass wir wirklich sagen können, auch dann, wenn es, wie bei Paulus, er sagt, ich werde geopfert über euren Gottesdienst. Ich habe, das heißt nichts anderes als, dass er bereit ist mit seinem Leben, die Botschaft zu unterstreichen. Dass er mit seinem Leben bereit ist, sein Leben aufzugeben, damit Gottes Dienst geschieht. Was fehlt uns zu einem Leben aus der Kraft Gottes? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Und so könnte man eigentlich den Punkt, der nicht draufsteht, noch dazu setzen. Über was freust du dich? Über die Gemeinschaft mit Jesus? Dass du erlöst Kind Gottes bist? Und dass das die Freude ist, mit dem ich, ja, wie es der Timo vorhin sagte hier, das Feuer, das in uns brennt, indem er den das Zitat gemacht hat, dass wir damit andere anzünden können. Und ja, dann mache ich hier einen Amen. Wir kommen dann jetzt zum Abendmahl teil. Und ich bete noch vorher. Herr Jesus Christus, wir sind manchmal in einer Situation, dass wir uns nicht freuen, dass wir unzufrieden sind. Unzufrieden, weil wir keinen Frieden haben. Du bist der Friedefürst. Und so schenkt uns, dass wir uns wieder ganz neu an dir freuen, dass wir von dir begeistert sind, dass es in uns brennt, weil du unser Herr und Heiland bist, weil du auf dem Thron unseres Lebens sitzt, Herr Jesus. Und du nicht uns fragen musst, sondern wir in Gemeinschaft mit dir unser Leben gestalten. Dazu hilft uns auch in der kommenden Woche. Wir freuen uns auf dich und sind gespannt, was diese Tage bringen werden. Amen.